Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Was war das für ein MotoGP-Wochenende in Assen? Ein fantastisches Rennen, auch in der Moto2 und Moto3 hatten wir gute Rennen mit zum Teil dramatischen Schlussphasen, aber das MotoGP-Rennen überstrahlte alles. Dutzende Führungswechsel, Dutzende Überholmanöver und am Ende mit Marc Marquez, ein alter Bekannter als Führender bzw. als Sieger dieses Rennens, aber das tut der Unterhaltung oder dem Unterhaltungswert dieses Rennens keinen Abbruch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von unserer MotoGP-Zusammenfassung. Mein Name ist Andreas Thies und wie immer mache ich das mit den Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Einmal mit Gerald Dierenberg. Hallo Gerald.
Hallo, servus und hallo an alle MotoGP-Fans.
Und einmal mit Ruben Zimmermann, der nicht nur bei motorsporttotal.com ist, sondern auch die Moto3-Rennen für Eurosport kommentiert. Hallo Ruben.
Servus zusammen.
Gerald, als erstes die Frage an dich. Auf einer Skala von 1 bis 10, was war das für ein Rennen, wenn 10 dir der beste Wert ist?
Ja, definitiv 10, ja, weil besser kann man nicht unterhalten werden. Es war echt Action, Spannung pur, viele Überholmanöver. Ich habe irgendwo eine Statistik gelesen, dass sogar 170 oder so Überholmanöver waren. Und es war fast wie ein klassisches Moto3-Rennen und es war die beste Werbung für den Sport und einfach großartig, ja.
Ja. Eine technische Frage gerade. So, ihr macht ja den Ticker dann auch während des Rennens und ihr müsst ja dann auch das Rennen wirklich beobachten und es geht alles sehr, sehr schnell vonstatten. Kannst du dir eben während des Rennens die Zeit erlauben, überhaupt das zu genießen oder ist das dann in der Form einfach erstmal nur die Arbeit, die dahinter steckt?
Ja, genießen kannst du es teilweise schon, ja, weil du hast halt total viel Action und du weißt, dass jetzt alle Leute mitfiebern, egal ob vor dem Fernseher oder falls sie jetzt nicht schauen können, vielleicht bei uns beim Ticker. Das ist schon eine coole Sache, ja. Und ein langweiliges Rennen ist natürlich langweilig, ja. Und wenn du halt hier so viel Action hast, das ist schon cool. Meistens schaue ich mir aber dann später, wenn wir fertig sind am Abend, das Rennen noch einmal an, weil es jetzt auch nicht so lang dauert. Und genieße das dann nochmal und lass dann alles nochmal Revue passieren und schau vielleicht auf Details, die ich vorher nicht gesehen habe oder die wir später in den Aussagen von den Fahrern gehört haben, die man im Rennen vielleicht gar nicht so mitbekommen hat. Und da genieße ich das dann noch einmal total und lass das noch einmal Revue passieren.
Ja, Ruben, wie geht's dir? Du hast ja die Arbeit mit dem Moto3-Rennen und wie geht's dir danach? Hast du die Möglichkeit, das Rennen wirklich komplett zu genießen oder bist du dann auch noch in deiner Arbeit verstrickt?
Nee, tatsächlich habe ich die Möglichkeit, dann das Rennen relativ entspannt zu schauen, wobei ich da, glaube ich, sowieso in einer relativ privilegierten Position bin. Also ja, es ist Arbeit natürlich, aber es kommt einem gerade in der Moto3 natürlich auch nicht so vor. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich diesmal tatsächlich die Kollegen Harry Weber und Stefan Nebel ziemlich beneidet habe, weil das war ein MotoGP-Rennen. Du hast es ja, oder wir haben es ja gerade auch schon mal kurz angerissen. Es hätte eigentlich auch aus der Moto3 sein können, weil es sind so viele vorne mitgefahren. Ja, das war einfach nur irre. Also ein anderes Wort gibt's dafür eigentlich nicht.
Aber ist denn die Streckencharakteristik so, dass es solche Rennen zulässt? Oder woran hat das eurer Meinung nach gelegen, Ruben, wenn du mal anfangen magst?
Ja, es war tatsächlich also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass es tatsächlich am Anfang ein relativ langsames Rennen war. Das hatten wir ja auch in diesem Jahr schon ganz zu Beginn in Katar, als das Rennen auch relativ langsam angefangen hat und dann erst später angefangen hat, sich so ein bisschen dann aufzulösen, als das Tempo ein bisschen höher geworden ist. Sowas Ähnliches haben wir jetzt tatsächlich auch hier wieder gesehen, weil ich weiß gar nicht, wie groß die Gruppe am Anfang war. Ich glaube, da ging's 8 Leute ungefähr so um den Dreh was. Und danach sind dann halt immer mehr zurückgefallen. Ich glaube, Iannone war der Erste, der aus dieser großen Gruppe zurückgefallen ist. Dann konnte Lorenzo irgendwann nicht mehr mithalten, der ja das Rennen auch lange angeführt hat. Das wird dann relativ schnell vergessen, weil Lorenzo am Ende gar keine Rolle mehr gespielt hat. Er ist Siebter geworden. Aber er war ja auch lange vorne. Und im Prinzip bis, ich glaube, 3 Runden vor Schluss, als Marquez dann das Tempo wirklich angezogen hat und ein bisschen weggefahren ist, bis dahin war es halt wirklich komplett offen. Und es war auf jeden Fall mal wieder auch eine schöne Abwechslung, nachdem er in den beiden Rennen zuvor Lorenzo jeweils gleich mal von Anfang an den Hammer hat fallen lassen und gesagt hat, so, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob sich das diesmal einfach keiner getraut hat oder ob es wirklich einfach nicht ging.
Ja, Gerald, die Fahrer sprachen auch davon, dass es sehr, sehr windig gewesen sein soll auf der Strecke. War das eventuell dann auch ein Faktor, der dazu beigetragen hat, dass diese Überholmanöver ja zustande gekommen sind, dass sie möglich waren und dass es eventuell dann auch das Feld so zusammengehalten hat bis zu den letzten 2-3 Runden, als Marquez dann ein bisschen weggefahren ist?
Ja, ich glaube schon, dass hier mehrere Faktoren eine Rolle gespielt haben. Das eine, was du gemeint hast, die Strecke, außen ist halt eine klassische Motorradrennstrecke und bis auf die Zielschikane vor Stadtziel ist es eigentlich eine sehr flüssig zu fahrende und schnelle Rennstrecke. Und es ist jetzt keine, sagen wir mal, Formel-1-Strecke, wo hier Kurven oder Schikanen eingebaut sind, die den Rhythmus brechen. Ja, also das ist schon eben eine ganz klassische Motorradrennstrecke. Das spielt sicher eine Rolle. Und der Wind, das haben die Fahrer vor allem nach dem Rennen gesagt, dass der Wind schon eine große Rolle gespielt hat. Auch in den Kurven war es oft so, dass sie einfach dranbleiben konnten, ohne und der Windschatten-Effekt doch eine große Rolle gespielt hat. Und man, wenn man vorne war, dich der Wind auch teilweise von den perfekten Linien ein bisschen weggeweht hat und du dadurch eben nicht eine Linie fahren konntest und gleich dann wieder überholt wurdest. Also der Wind hat sicher hier eine Rolle gespielt, aber sind wir dankbar, dass es an dem Tag so windig war. Ja, weil das war halt einfach eine geile Geschichte für uns Fans. Ja.
Es fing ja eigentlich schon am Samstag an. Wir sprechen relativ selten über das Qualifying aus, außer dass wir mal sagen, okay, der und der Fahrer waren in der ersten Startreihe. Aber es fing ja schon im Qualifying an. Das war ja schon so ein bisschen so ein Vorbote. Wenn man sich das Qualifying 2 anguckt und die Abstände dazwischen, dann sieht man, dass Jorge Lorenzo als Zehnter 37 Hundertstel Rückstand hatte auf Marc Marquez. Und Ruben, es war so, dass es erst in der letzten Minute quasi zustande gekommen ist, diese Startaufstellung.
Ja, ich habe mir das tatsächlich nochmal, das Qualifying war tatsächlich was ich mir am nächsten Tag auch nochmal angeschaut habe, um einfach zu sehen, wie eng es am Ende war. Und ich habe tatsächlich gesehen, als die Uhr auf Null gesprungen ist, also es darf natürlich dann jeder seine Runde noch zu Ende fahren, aber als die Uhr selber auf Null gesprungen ist, lag Iannone vor Lorenzo. Also die beiden lagen auf 1 und 2. Und die sind am Ende gestartet von 9 und 10. Also es gab wirklich 8 Fahrer, die Sekunden eigentlich, nachdem die Uhr auf Null gesprungen ist, alle nacheinander über die Linie gefahren sind und alle nochmal schneller waren. Also ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das in so einer extremen Form überhaupt schon mal hatten. Und ja, wir haben zwischen den ersten 4 Fahrern nicht mal eine Zehntelsekunde gehabt. Ja. Also das ist totaler Wahnsinn, was da in diesem Jahr passiert. Und tatsächlich, so eng hatten wir es noch nie, aber generell ist es in der MotoGP, gerade was das Qualifying angeht und die Trainings, auch in diesem Jahr super eng. Also da ist es enger wirklich teilweise als in der Moto3, wo wir zwar teilweise die engeren Rennen haben, aber gerade auf eine Runde sind diese MotoGP-Bikes mittlerweile so eng zusammen, dass halt wirklich winzige Kleinigkeiten schon den Unterschied ausmachen.
Es ist so schade, dass ihr schon die Saison für beendet erklärt habt, weil ihr gesagt habt in eurem neuesten Artikel, dass Marc Marquez statistisch gesehen schon Weltmeister ist. Aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Wir müssen jetzt über das Rennen sprechen. Und Ruben, du hattest es eben gesagt, jemand wie Jorge Lorenzo, der am Ende im Rennen, jetzt muss ich nochmal gerade gucken, nur
Siebter geworden ist,
der hat lange Zeit angeführt und er ist der Einzige gewesen aus dieser Spitzengruppe, der mit einem soften Vorderreifen gefahren ist. Gerald, war das dann eventuell dann auch ein bisschen der Grund, warum er am Ende nicht mehr mithalten konnte? Weil als er überholt war von der ersten Stelle, ging es für ihn relativ schnell weit nach hinten.
Es muss nicht unbedingt der entscheidende Faktor gewesen sein, weil ich meine, so weit hinten war er jetzt auch nicht, wenn du die Rennzeit dir anschaust. Ja, er hatte 4 Sekunden Rückstand. Aber er meinte auch, dass ihm dann etwas auch die Kraft ausgegangen ist und er einfach den Rhythmus dann nicht mehr halten konnte. Und ja, wie gesagt, die Fahrer hatten hier oft Schwierigkeiten, wenn sie versucht haben, ihre Linie zu fahren und dann versucht haben, jemanden vorne zu überholen, hat jemand anderer überholt. Und das war sicher sehr anstrengend. Marquez hat auch gemeint, das war insgesamt für die Konzentration extrem mental herausfordernd, das Rennen. Lorenzo hat da am Ende eben federn lassen müssen. Wobei, wie gesagt, das 7. Platz hört sich jetzt schlecht an, wenn man geführt hat, aber 4 Sekunden Rückstand ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Aber es gibt da sicher einige Fahrer, wie auch ein Rossi oder Dovizioso, die nach dem Rennen auch nachgedacht haben, hey, ich bin direkt dran, stehe aber nicht am Podest. Ja. Also so eng geht es jetzt zu in der MotoGP. Ja.
Marc Marquez hat das Rennen gewonnen und er hat sich relativ lange im Fahrerfeld aufgehalten. Das war eher unauffällig, wie er das Rennen geführt war. Ruben, war das von ihm die perfekte Rennaufteilung? Weil er hat sich ja dann schon etwas versteckt, wo er selber dann auch gesagt hat, ja, ich wollte auch gar nicht so richtig nach vorne, weil dieser Gegenwind mir dann auf der Gegengeraden durchaus so ein bisschen Probleme bereitet hat.
Ja, also was das angeht, finde ich, erkennt man bei Marc Márquez in diesem Jahr aber tatsächlich auch ein Muster, weil er sich selbst auf Strecken, wo er wirklich gut ist, am Anfang immer ein bisschen zurückhält. Er ist nie derjenige, der es zum Beispiel macht wie ein Lorenzo. Bei Lorenzo haben wir es ja in den beiden vergangenen Rennen gesehen. Wenn der sich gut fühlt, dann fährt er vom Start an allen weg und sagt sich, ich fahre jetzt mein Tempo, mir egal, was die dahinter machen, ich ziehe das durch. Und in Barcelona und Mugello hat das ja auch dementsprechend durchgezogen. Bei Márquez ist es immer ein bisschen anders. Márquez wartet immer ein bisschen ab. Das hat teilweise auch mit seiner Reifenwahl zu tun, weil er teilweise auch mit härteren Reifen unterwegs ist. Aber er wartet eigentlich immer in diesen ersten Runden ein bisschen ab, schaut sich mal an, naja, wie schnell sind die anderen? Er lässt sie erstmal so ein bisschen machen. Das ist eine sehr clevere Herangehensweise. Und dieses Mal hat das halt auch wieder so gemacht. Ich glaube tatsächlich auch, dass wenn er gewollt hätte, er schon früher hätte wegfahren können. Das wird sich natürlich jetzt im Nachhinein nicht mehr klären lassen. Aber ich denke schon, dass es genauso ist, wie du es gerade gesagt hast, dass er einfach eine sehr clevere Strategie hatte und einfach gemerkt hat, es ist in diesem Rennen vielleicht nicht das Beste, es alleine vorne zu versuchen. Ich warte lieber ab in der Gruppe, weil ich weiß, ich habe den Speed. Und ich weiß, es kann da vorne eigentlich auch keiner wegfahren. Und insofern gebe ich mich damit erstmal zufrieden. Das ist eigentlich so diese klassische Herangehensweise, die wir auch in der Moto3 relativ häufig sehen, dass sich da auch gewisse Fahrer zurückhalten, weil sie wissen, naja, es kann da vorne relativ wahrscheinlich keiner eine Lücke rausfahren. Und dann warte ich halt erstmal ab, weil wozu soll ich jetzt hier die Führungsarbeit machen? Und insofern war es taktisch auf jeden Fall von Márquez ein perfektes Rennen. Und wir haben ja auch vor der Sendung, vor der Aufzeichnung gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass am Ende dann auch der richtige Mann gewonnen hat.
Es ist ja ein bisschen die Kunst, dann sich diese Geduld dann ja auch zu bewahren, weil es war ein spektakuläres Rennen. Es waren viele Überholmanöver. Man muss dann ja auch aufpassen, dass man nicht in irgendein Scharmützel verwickelt wird, wo dann Fahrer aneinander geraten, wo die Maschinen aneinander geraten. Gerald, wie hast du diese Taktik von Marc Márquez empfunden? Ich meine, wer siegt, hat recht am Ende, aber er scheint wirklich von der ersten bis zur letzten Runde wirklich alles richtig gemacht zu haben.
Ja, er hat in den ersten Runden vor allem, wie der Lorenzo vorne war, gemerkt, dass er jetzt nicht wegfahren kann, weil Lorenzo ist extrem stark auf der Bremse und die Ducati ist eben auch beim Beschleunigen halt extrem stark. Und da war es gar nicht mal so einfach zu überholen. Und ich glaube, da hat er sich dann eben festgelegt und gesagt, okay, ich fahre jetzt einmal mit. Ja, wenn wir uns jetzt zurückerinnern, nach dem ganzen Chaos in Argentinien hat er in Amerika und in Jerez ist er dann relativ früh weggezogen und hat eigentlich die klassische Lorenzo-Taktik angewendet. Und hier hat er das jetzt nicht gemacht. Und du hast, also wie er erkannt hat, es ist schwierig zum Wegfahren zu Beginn. Und du hast recht, ja, es gab da schon einige brenzlige Szenen mit Alex Rins wäre einmal gestürzt, mit Vinales war er einmal neben der Strecke. Also das hätte auch anders ausgehen können, wenn du Pech hast, ja. Und dann würde im schlimmsten Fall, je nach Situation, wieder die ganze Welt mit dem Finger auf ihn zeigen, ja, du fährst so aggressiv und bla bla, ja. Also er ist da schon ein bisschen Risiko eingegangen und diese Geschichten von Argentinien, die haben sich da schon sehr, sehr weit weg wieder in der Vergangenheit angefühlt, ja. Und im Prinzip waren auch die ganzen Zweikämpfe in der Spitzengruppe fair, hart, aber fair. Und ja, wie er dann am Ende gesehen hat, ich habe 2 Zehntel Vorsprung, hat er einfach versucht, okay, ich gebe jetzt alles und versuche hier wegzufahren. Während die gleichzeitig weitergekämpft haben, ist natürlich sein Vorsprung gewachsen und er hat es dann halt perfekt umgesetzt, ja. Also absolut verdienter Sieger, muss man sagen.
Marc Márquez hatte 2 Nuller-Ergebnisse jetzt in seiner Saison. Ansonsten ist er entweder Erster oder Zweiter geworden. Er hat jetzt 41 Punkte Vorsprung. Ihr habt auf motorsporttotal.com getitelt 41 Punkte Vorsprung, Márquez statistisch schon Weltmeister. Wir müssen, glaube ich, nicht darüber reden, dass er der beste Fahrer ist im Moment. Aber, Ruben, das ist schon eine bemerkenswerte Überlegenheit, die er an den Tag legt, wenn er das Rennen zu Ende fährt.
Ja. Absolut. Und um das vielleicht mal gerade zu erklären, was es mit diesen 41 Punkten auf sich hat, also der Artikel tatsächlich kommt auch von mir selbst und es bezieht sich halt darauf, dass es in der Geschichte der MotoGP noch nie ein Fahrer geschafft hat, diesen Rückstand von 41 Punkten noch aufzuholen im Laufe einer Saison. Also ich habe da nochmal alles nachgeschaut, auch aus den vergangenen Jahren, was so die größten Rückstände waren, die man überhaupt noch aufgeholt hat, um später noch Weltmeister zu werden. Das größte Loch, was tatsächlich ein Fahrer noch zufahren konnte, das war ausgerechnet Márquez selbst, und zwar im letzten Jahr, da hat er 37 Punkte auf Vinales Rückstand gehabt und ist dann am Ende noch Weltmeister geworden. Insofern halt diese Überschrift, statistisch gesehen, hat er eigentlich eh nichts mehr zu befürchten. tatsächlich sein großer Pluspunkt, den er in diesem Jahr hat, und das haben wir ja hier auch in der Sendung schon mehrfach angesprochen, glaube ich, ist, dass er einfach keinen wirklichen Konkurrenten hat, weil die nehmen sich alle immer gegenseitig die Punkte weg. Dann hast du einen Andrea Dovizioso, der sogar schon 3-0 eingefahren hat, also dem fehlt die Konstanz. Dann hast du auf der anderen Seite die Yamaha-Piloten, Rossi und Vinales, die zwar konstant fahren, aber halt keine Rennen gewinnen können, weil einfach das Bike momentan nicht gut genug ist. Und so hat halt jeder irgendwie mit seinen kleinen eigenen Problemchen zu kämpfen und es kristallisiert sich halt auch keiner heraus. Das zeigt sich auch dadurch, dass wenn wir uns die WM anschauen, zwischen Rossi auf Platz 2 und Crutchlow auf Platz 6 liegen gerade mal 20 Punkte. Ja. Also das hat Rossi auch selber gesagt nach dem Rennen nochmal. Der hat mehr oder weniger den Titel schon abgeschrieben und hat dann gesagt, naja, wir haben ja wenigstens noch einen spannenden Kampf um Platz 2. Und das stimmt tatsächlich. Also das ist so ein bisschen momentan das Phänomen, wie auch in der Fußball-Bundesliga, wo du halt den FC Bayern hast, der einfach zu gut ist für den Rest der Welt. Das ist quasi in der MotoGP Marc Marquez. Aber dahinter ist es halt super eng. Und insofern, ja, hat Rossi natürlich recht. Also Kampf um Platz 2 wird, glaube ich, in diesem Jahr richtig spannend werden. Uns wäre es natürlich lieber, wenn auch der Kampf um den Titel nochmal ein bisschen an Fahrt aufnehmen würde. Aber auch von jeglicher Statistik abgesehen, glaube auch ich persönlich nicht mehr, dass irgendjemand Marc Marquez noch einholen kann, weil er war jetzt einfach zu dominant und selbst in den Rennen, beziehungsweise nicht ausgeschieden ist, aber wo er keine Punkte mitgenommen hat, war er ja auch nicht wirklich langsam. Also in Argentinien hätte er ja eigentlich locker gewonnen, wenn er nicht diese beiden Strafen bekommen hätte. Gut, Mugello hätte er vielleicht nicht gewonnen, aber da wäre er wahrscheinlich auch irgendwo aufs Podium gefahren. Und Assen war jetzt ja auch eine Strecke, wo man vorher gesagt hat, naja, das ist eigentlich eher eine typische Yamaha-Strecke und da gewinnt er halt am Ende auch wieder. Nächstes Rennen ist jetzt der Sachsenring, da ist er, glaube ich, seit 2012 klassenübergreifend ungeschlagen. Also da wird er unter normalen Umständen auch wieder gewinnen. Von daher, ja, sieht's, was den WM-Kampf aussieht, eher schlecht aus tatsächlich.
Gerald, macht den Fans Hoffnung, die sagen, dass das Rennen oder dass das WM-Rennen noch nicht vorbei ist. Es ist ja noch nicht mal Halbzeit hier in dieser WM.
Ja, es sieht halt schwierig aus. Ja, Ruben hat da schon recht. Ja, aber wir wissen im Sport, ja, jede Serie reißt einmal und vielleicht gewinnt er in Deutschland jetzt nicht. Ja, in 2 Wochen. Ja, wie gesagt, jede Serie wird einmal zu Ende gehen und vielleicht gewinnt dort wer anderer und dann. Und Marquez hat ein schlechtes Ergebnis und dann könnte es wieder spannend sein, ja. Also das könnte natürlich passieren.
Wir reden gleich noch über die anderen Fahrer, die am Wochenende geglänzt haben. Vor allen Dingen Alex Rins hier im großen Rückblick von meinsportradio.de auf das MotoGP-Wochenende in Assen mit den Kollegen von motorsporttotal.com.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Kick in Rush, der Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Jetzt abonnieren in der meinsportradio.de App, bei iTunes und an deinem Lieblings-Podcatcher. Kick in Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de.
Alex Rins hat am Wochenende seine beste Platzierung in dieser Saison geschafft, hat den 2. Platz geholt. Er ist zum 2. Mal in dieser Saison aufs Treppchen gekommen. Ruben, wenn du auf das Rennen zurückguckst, Alex Rins hat selber dann gesagt, ihr habt das auch bei motorsporttotal.com aufgeschrieben, es war das härteste Rennen seiner Karriere. Er musste unfassbar kämpfen, um diesen 2. Platz zu sichern. Und was für eine Leistung für den jungen Fahrer von Suzuki, hier den 2. Platz und das Treppchen zu holen. Weil in so einem spektakulären Rennen dann die Nerven zu behalten, das ist dann ja auch schon eine Kunst.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Kunst. Und es war ja tatsächlich sein bisher bestes MotoGP-Ergebnis überhaupt. Du hast ja gerade schon angesprochen, er stand schon einmal auf dem Podium in Argentinien, da war er 3. Jetzt also dieser 2. Platz. Und da hat er jetzt dann auch endlich mal wieder gezeigt, warum er ja Die große Hoffnung ist eigentlich von Suzuki, er hat Andrea Iannone in diesem Rennen klar hinter sich gelassen, der ja nächstes Jahr nicht mehr für Suzuki fahren wird. Also man hat sich da intern relativ früh festgelegt, dass man mit Rins weitermachen möchte, aber nicht mit Iannone. Und insofern wird man sicherlich auch hinter den Kulissen da bei Suzuki ja jetzt ein bisschen erleichtert sein, dass jetzt auch Rins endlich mal wieder ein Top-Ergebnis eingefahren hat. Weil für die war ja tatsächlich zuletzt eigentlich eher Andrea Iannone zuständig, der ja ebenfalls schon zweimal auf dem Podest stand in diesem Jahr. Jetzt also Alex Rins, der in dieser Spitzengruppe vorne mithalten konnte und das meiner Meinung nach auch super gemacht hat. Er hatte diesen einen kleinen Zwischenfall mit Marquez, den Gerald ja gerade schon mal angesprochen hat, wo es ein bisschen eng wurde. Aber es ist alles gut gegangen zum Glück am Ende und ja, also für ihn klasse Rennen und ich denke tatsächlich auch, dass wir ihn in diesem Jahr nicht zum letzten Mal auf dem Podium gesehen haben, weil das war eine super Vorstellung von ihm und dass er das Talent hat, ist eh klar, denke ich mal. Und ja, er wird jetzt eigentlich mit jedem Rennen und mit jeder Erfahrung, die er auch sammeln kann, nur noch besser. Weil das war jetzt auch für ihn nochmal was Neues, eben mit einem Rossi, mit einem Marquez, mit einem Lorenzo da an der Spitze zu kämpfen. Dieses Rennen in Argentinien, das wissen wir alle, das war so ein bisschen verzerrt. Da hat er am Ende halt auch an der Spitze gekämpft, aber halt zum Beispiel gegen einen Cal Crutchlow oder gegen einen Jack Miller. Und ich glaube, jetzt nochmal da vorne mitzufahren mit Rossi und Co., mit Marquez, Lorenzo, Dovizioso und so weiter, das wird ihm auch nochmal einen zusätzlichen Schub geben.
Ja, Alex Rins jetzt hier auf dem zweiten Platz. Johann Zarco ist Achter geworden in diesem Rennen. Johann Zarco ist Vierter im Moment in der Gesamtwertung. Gerald, um die Zukunft der MotoGP muss uns nicht bange sein. Die beiden machen schon einen guten Eindruck, oder?
Ja, definitiv. Ja, also das sind Leute, die sich jetzt langsam immer mehr in der Spitze etabliert haben, in der Spitzengruppe und sicher eine lange Karriere vor sich haben. Also die werden sicher irgendwann auch Rennen gewinnen. Man wird sehen, ob sie auch irgendwann einmal Weltmeister werden können, ja, wenn Zarco bei KTM ist, ja. Aber insgesamt bei Suzuki die Fortschritte, die sie dieses Jahr machen, das sieht man schon. Sie sind jetzt wieder näher rangekommen, können aus eigener Kraft vorne mitfahren. Bei Iannone sieht man vor allem im Training auch super starke Rundenzeiten, aber im Rennen kann er es dann oft nicht umsetzen. Jetzt ist ihm der Hinterreifen eingegangen. Wenn sie hier eine Lösung finden, dann ist er auch wieder wahrscheinlich vorne dabei und kann ums Podest kämpfen. Und wenn wir unterm Strich haben, Honda, Suzuki, Yamaha, Ducati und alle kämpfen da miteinander, das ist einfach herrlich, ja. Und das wird nicht von einer Marke dominiert, sondern du hast eben verschiedene Fahrer, verschiedene Motorräder und was Besseres gibt's eigentlich nicht, ja.
Ja, es fällt einem ja nicht viel Negatives ein zur MotoGP-Saison und dann dieses Rennen in Assen war ja dann so ein bisschen das Sahnehäubchen auf der Torte. Die ganze Saison war bislang wirklich sehr gut. Außer, dass Marc Marquez vielleicht ein bisschen die Spannung im Weltmeisterschaftsrennen nimmt. Aber dafür kann er am wenigsten, beziehungsweise ihn sollte man deswegen nicht beschuldigen. Lasst uns noch ein bisschen über zwei, drei andere Fahrer sprechen, die auch an diesem Wochenende dem Rennen ihren Stempel aufgedrückt haben. Maverick Viñales zum Beispiel, der hatte in den letzten Wochen durchaus Probleme gehabt, hatte nicht wirklich die ganz vorderen Ergebnisse gehabt und ist trotzdem im Moment auf Platz 3 in der Fahrerwertung mit 93 Punkten, nur 6 Punkte hinter Valentino Rossi. Er hat am Wochenende den dritten Platz geholt. Ruben, ist Maverick Viñales wieder zurück oder ist das ein bisschen zu kurz gesprungen, was ich hier gesagt habe?
Das wird sich dann bei den nächsten Rennen tatsächlich zeigen. Tatsächlich hatte ich da mit Gerald auch gestern schon mal kurz ein bisschen drüber diskutiert, weil ich in unserer Montagskolumne mir ja mal so ein bisschen Yamaha zur Brust genommen habe, die jetzt seit einem Jahr ohne Sieg sind. Und Gerald dann völlig zu Recht natürlich sagte, naja, aber sie waren ja in Assen eigentlich sehr, sehr nah dran. Ich weiß gar nicht, im Ziel haben, glaube ich, Viñales, ich muss mal gerade nachschauen, 2,3 Sekunden gefehlt. Beide Fahrer haben das Rennen angeführt. Insofern natürlich vollkommen richtig zu sagen, ja, es sieht danach aus, dass sie ja eigentlich auf dem richtigen Weg sind. Ich persönlich sehe es tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil Assen eigentlich in der Vergangenheit immer eine typische Yamaha-Strecke war. Und dass sie hier schnell sein würden, das war eigentlich vorhersehbar. Und deshalb sind für mich diese Plätze 3 und 5, die sie rausgefahren haben, sogar eigentlich eher negativ zu bewerten. Weil sie halt normalerweise auf dieser Strecke eigentlich gut, um den Sieg haben sie gekämpft, aber sie haben ihn halt am Ende nicht geholt. Wie sich das jetzt in den nächsten Wochen darstellen wird, das wird interessant sein zu sehen. Wir haben ja gerade schon gesagt, Sachsenring sollte man jetzt nicht allzu viel erwarten, weil da ist Marquez eh eine Liga für sich. Wenn da alles normal läuft, dann wird man da sowieso keine Chance haben. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich abwarten tatsächlich bis nach der Sommerpause. Brünn-Spielberg. Gut, das sind jetzt auch keine typischen Yamaha-Strecken, aber gerade deshalb kann man natürlich sagen, wenn sie dann da auch schnell sind, dann haben sie und dann hat auch ein Maverick Vinales vielleicht tatsächlich jetzt den Sprung in die richtige Richtung gemacht. Aber das, also ich persönlich bleib da wie gesagt skeptisch. Für mich ist das erstmal nur ein einzelnes Ergebnis, was jetzt Vinales dann eben auch bestätigen muss. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Vinales es diesmal geschafft hat, an der Spitzengruppe dran zu bleiben. Denn das war ja eigentlich sein großes Problem. In den letzten Rennen hat er ja immer am Rennbeginn die Zeit verloren. Er ist dann immer sofort zurückgefallen, konnte nicht mithalten mit dieser Spitzengruppe. Das hat er diesmal geschafft. Und dann war er halt auch am Ende mittendrin im Kampf ums Podium. Ob das jetzt was damit zu tun hat, dass einfach der Speed generell an der Spitze relativ langsam war, dass er deshalb mithalten konnte, oder ob man wirklich diese Fortschritte gemacht hat, wir werden sehen.
Mhm. Auch Andrea Dovizioso hat ein gutes Rennen, hat zwischendurch sogar geführt, ist am Ende auf Platz 4 eingefahren. Gerald, Andrea Dovizioso ist so ein bisschen, ich will nicht sagen in Vergessenheit geraten in dieser Saison, aber über ihn spricht man sehr wenig in dieser Marc Marquez Show, beziehungsweise auch bei den letzten zwei Rennen, wo wir über Jorge Lorenzo gesprochen haben. Auch bei Andrea Dovizioso muss die Frage ja gestellt werden, ist er wieder auf dem Weg der Besserung oder müssen wir da auch bis nach der Sommerpause warten, und woran fehlt es Dovizioso in dieser Saison insgesamt?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Also wenn du jetzt außen hernimmst, das ist eigentlich keine gute Strecke für Ducati, aber sie waren eigentlich relativ gut dabei. Ja, also so weit weg waren sie nicht. Ja, Lorenzo hat geführt und Dovizioso hat bis zum Schluss ums Podium gekämpft. Man hat eigentlich im Vorfeld erwartet, dass sie deutlich hinter dieser Spitzengruppe fahren werden, was nicht passiert ist. Du hast auf der anderen Seite, wenn wir uns an Jerez zurückerinnern, da haben auch Dovizioso und Lorenzo relativ weit vorne hinter Marquez in der Verfolgergruppe gekämpft. Also das waren Strecken, wo Ducati eigentlich nicht so gut eingeschätzt wurde, aber einen Fortschritt gemacht hat. Ja. Und wenn sie jetzt auf Strecken, wo sie einfach stark sind, wie wir gesehen haben, Barcelona, Mugello, Katar, jetzt kommt dann Spielberg zum Beispiel. Ja, Spielberg muss eigentlich ein Doppelsieg für Ducati sein. Ja. Mhm. Wenn sie dort ihre Punkte machen und auf Strecken, wo sie eher schwach waren, doch etwas besser geworden sind, ja, dann ist es insgesamt nicht so schlecht, das Bild, ja, dass man malen kann, ja. Sachsenring wird jetzt auch interessant, ja, das ist auch eine Strecke, wo beide Fahrer sagen, da haben wir Kopfschmerzen, da wissen wir nicht, ja, das kann schwierig werden. Wenn sie dort auch wieder halbwegs vorne mitmischen können, dann hat Ducati insgesamt schon einen Fortschritt geschafft, aber die Ankündigung von Dovizioso zu Saisonbeginn, dass er um den WM-Titel kämpfen wird, also das kann er sich, glaube ich, abschminken. Ja, das wird's dieses Jahr nicht spielen. Ja, und er ist jetzt 4. Platz. Es ist halt dieses, wenn man sagen möchte, klassische Dovizioso-Ergebnis. Ja, er ist zwar vorne irgendwie dabei, ja, also so wie wir es in den vergangenen Jahren gesehen haben, aber der letzte Ding für die Spitze reicht es dann wieder doch nicht ganz. Ja, also wird man sehen. Ja, wie gesagt, Sachsenring ist jetzt keine Ducati-Strecke. Danach Brünn-Spielberg, da müsste wirklich von Ducati etwas kommen, wenn sie wirklich noch irgendwie eine Chance haben wollen, den Marquez doch noch irgendwie nahe zu kommen. Also Dovizioso muss jetzt hier wirklich wieder von sich aus wieder einen weiteren Schritt machen. Ja.
Ich glaube tatsächlich, das Problem von Dovizioso in dieser Saison sind einfach die 3-0er, die er jetzt schon geschrieben hat, weil dieser 4. Platz in Assen für sich genommen, der ist eigentlich okay, weil Gerhard hat es ja gerade auch gesagt, Assen ist keine Ducati-Strecke. Also da 4. zu werden ist super, dann nimmt er die Punkte mit. Das ist eigentlich genau das, was er machen muss, wenn er um den Titel kämpfen möchte. Nur er hat jetzt halt 61 Punkte Rückstand auf Marquez, und die hat er halt deshalb, weil er in Barcelona gestürzt ist, weil er in Le Mans gestürzt ist und weil er in Jerez gestürzt ist. In Jerez war es nicht seine Schuld, da wurde er in diesen Zwischenfall mit Lorenzo und Pedrosa verwickelt, aber in Le Mans und Barcelona hat er sich selbst zuzuschreiben. Und selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er in jedem dieser drei Rennen am Ende nur Sechster geworden wäre, also nur 10 Punkte mitgenommen hätte, dann hätte er jetzt 30 Punkte mehr auf dem Konto. Und dann wären es halt keine 61 Punkte Rückstand, sondern nur 31. Und dann wäre er WM-Zweiter, dann wäre er eigentlich noch mittendrin. Insofern, ja, er ist eigentlich kann man ihm hier in Assen zumindest nichts vorwerfen. Und Gerald hat es ja auch gerade gesagt, die wirklich guten Strecken für Ducati, wie beispielsweise Spielberg, die kommen ja noch. Also er hätte tatsächlich eine gute Chance gehabt, um den Titel mitzukämpfen, aber er hat halt zu viele Punkte jetzt schon weggeworfen und das würde auch nicht mehr aufholen können.
Mhm. Andrea Dovizioso also auf jeden Fall hier auf Platz 4. Und er muss so ein bisschen den Groll einer seiner Fahrerkollegen ertragen, nämlich von Valentino Rossi. Valentino Rossi hat gesagt, Andrea Dovizioso hat mich das Podest gekostet. Gerald, warum? Und warum ist Valentino Rossi am Ende nur Fünfter geworden?
Ja, sie haben sich, glaube ich, beide ein bisschen da in den Zweikämpfen verstrickt, ja, gegen Rennende. Einmal sind sie ein bisschen auf die, von der, ist Rossi von der Strecke abgekommen, weil er außen war, Dovizioso innen rein. Rennmanöver, Rossi war natürlich nicht happy, ja, Dovizioso hat gesagt, okay, du bist draußen, was soll's, ja. Pech gehabt, ja, auf gut Deutsch, ja. Aber diese Scharmützel hat sie sicher Zeit gekostet, beide, ja, um hier noch gegen Rins oder Vinales was zu machen. Ja, also so ist das im Rennsport einfach, ja. Ja, Valentino halt Platz 5, er hat sich sicher mehr ausgerechnet, aber wie gesagt, das ist einfach Rennsport, ja, das gehört einfach dazu, ja, wenn du, dass du im Zweikampf auch mal verlierst oder Zeit verlierst und dann eben nicht Zweiter oder Dritter wirst, ja.
Also unterstützt du die Aussage von Valentino Rossi nicht, dass Dovizioso ihnen das Podest gekostet hat?
Insgesamt vom Zweikampf, wo sie Zeit verloren haben, haben sie sicher beide dadurch die Chance verloren, wirklich Dritter zu werden oder einer davon Dritter zu werden. Aber es ist Rennsport, ja. Also es waren jetzt keine unfairen Manöver und das gehört einfach zum Racing dazu, ja.
Also auf jeden Fall Valentino Rossi auf Platz 5 in diesem Rennen und auf Platz 2 in der Gesamtwertung. In der Gesamtwertung führt Marc Marquez mit 41 Punkten Vorsprung. 140 Punkte hat er insgesamt vor Valentino Rossi. Valentino Rossi 6 Punkte Vorsprung auf den dritten Maverick Vinales, 93 Punkte. Johann Zarco 81 Punkte, Andrea Dovizioso 79, Cale Crutchlow 79, Jorge Lorenzo 75. Also zwischen Platz 2 und Platz 7 ist noch eine ganze Menge Musik, aber Platz 1 scheint weg. Wenn wir uns gleich nochmal wieder hören, sprechen wir über die Moto 2 und die Moto 3, die am Wochenende natürlich auch gefahren sind. Und dort hatte Marcel Schrötter mal wieder ein gutes Ergebnis. Darüber gleich hier mehr.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Die Moto 2 ist am Wochenende natürlich auch gefahren und Francesco Bagnaia hat das Rennen gewonnen und Francesco Bagnaia hat das Rennen von Assen gewonnen und ist damit mit seinem vierten Sieg in dieser Saison dann auch auf 16 Punkte weggezogen in der Gesamtwertung. Gerald, wenn du das Rennen zusammenfassen würdest, war er am Ende der absolut verdiente Sieger oder gab es da zwischendurch auch Zweifel an seinem Sieg? Weil letzten Endes 1,8 Sekunden sind in der Moto2 ja durchaus schon eine größere Geschichte.
Ja, also es war eigentlich ein absolut verdienter Sieg. Er hat das Kommando gleich vom Beginn an sich gerissen und konnte sich absetzen und ist seinen Rhythmus bis zum Ende durchgefahren. Es gab vielleicht dann gegen im letzten Renndrittel einmal eine fragliche Situation, wie der Baldassare näher gekommen ist und näher gekommen ist. Und dann hatte Baldassare einen platten Reifen hinten, was man ganz, 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 ganz selten sieht. Ja, und ist dann eben an die Box musste den Reifen wechseln und war dann eben weg, ja. Das war eigentlich die einzige gefährliche quasi Situation, wo eventuell noch der Sieg unter Gefahr kommen wäre. Aber Bagnaia hat das einfach perfekt runtergespult, seinen Rhythmus. Und wie dann gegen Rennende Quartararo, der Sieger von Barcelona, so stark aufgekommen ist, der ist dann schon nochmal recht nah gekommen. Aber das Rennen war dann halt schon vorbei, ja. Also ich weiß nicht, ob Quartararo dann wirklich noch rangekommen wäre, aber effektiv Bagnaia hat seinen Rhythmus einfach durchgefahren, runtergefahren, so wie wir es jetzt in der MotoGP bei Lorenzo und gesehen haben in Mugello und Barcelona. Also das war schon ziemlich beeindruckend, ja, muss man sagen, und absolut verdient. Ja. Und in der WM siehst du das, was Rubens vorhin bei Andrea Dovizioso angesprochen hat. Bagnaia holt seine Siege, wenn es geht, und wenn es nicht geht und die Rennen nicht so gut sind, wie es jetzt zum Beispiel in Barcelona war, nimmt er einfach die Punkte mit. Mhm. Und wenn du jetzt die Gesamtwertung anschaust, Bagnaia hat in allen Rennen Punkte gesammelt, Oliveira hat in allen Rennen Punkte gesammelt und ja, du musst einfach da wirklich jeden Punkt mitnehmen, auch wenn du ein schlechtes Rennen hast. Ja. Und das wird noch ganz spannend werden zwischen den beiden.
Zwischendurch einfach nicht komplett Vollgas fahren, wenn es darum geht, noch ein paar Punkte zu sichern. Das scheint die Taktik dann von Francesco Bagnaia und Miguel Oliveira zu sein. Miguel Oliveira ist dieses Mal etwas weiter hinten gelandet, ist auf Platz 6 gelandet mit 5,23 Sekunden Rückstand. Ich meine, das ist nicht viel, aber trotzdem Platz 6 für Miguel Oliveira. Und jetzt sind es 16 Punkte in der Gesamtwertung schon zwischen Bagnaia und Oliveira. Aber Ruben, eins musst du mir erklären, wo kommt Fabio Quartararo auf einmal her? Der hatte in den ersten 6 Rennen quasi gar nichts zu bestellen, hatte 20 Punkte nach 6 Rennen und jetzt hat er 65 nach 8 Rennen, hat einmal gewonnen, einmal den zweiten Platz. Warum hat es da auf einmal so Klick gemacht?
wenn ich das wüsste. Also ich weiß nicht, ob man es da intern überhaupt tatsächlich selber weiß, warum es jetzt so funktioniert hat. Ich dachte auch, du fragst mich jetzt erst, wo er in diesem Rennen herkam, weil das war ja relativ ähnlich. Er lag, glaube ich, ein paar Runden vor Schluss doch auf Platz 6 und hat dann gefühlt pro Runde nochmal 2 Motorräder jeweils überholt und ist dann am Ende Zweiter geworden. Und Gerald hat es ja gerade schon gesagt, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, wenn das Rennen vielleicht noch 2-3 Runden länger gewesen wäre, dann hätte er vielleicht sogar das Ding noch gewinnen können. Aber wo genau jetzt plötzlich dieser Leistungssprung herkam, diese Leistungsexplosion, ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Ich kann nur vermuten, dass es sicherlich auch ein bisschen Kopfsache ist, nachdem er jetzt in Barcelona gemerkt hat, hey, es geht, ich kann vorne mitfahren, dass er das eben ausnutzt und jetzt auch in den kommenden Wochen und Rennen weitere gute Ergebnisse einfahren wird. Ob es da tatsächlich auf der technischen Seite irgendwas gab, was man gefunden hat, das weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht, aber er scheint sich einfach momentan super wohl auf dem Motorrad zu fühlen und ja, also in der Form, in der er jetzt gerade ist. Für den Titel wird es nicht mehr reichen, dafür ist der Rückstand schon zu groß, aber ich denke schon, dass er auch in diesem Jahr noch ein paar Mal auf dem Podium stehen wird und bei einigen Rennen mit Sicherheit, wenn es so weiterläuft, für ihn auch um den Sieg kämpfen wird.
Also Fabio Quartararo im Moment so ein bisschen der Fahrer der letzten 2 Rennen in der MotoGP. Wer auch gute Ergebnisse liefert, aber immer knapp am Podium vorbeischrammt, ist Marcel Schrötter. Und Gerald, ihr habt heute auf motorsporttotal.com einen Bericht gebracht, dass Stefan Bradl gesagt haben soll, der letzte Biss fehlt. Er hat jetzt zum wiederholten Mal den 4. Platz erreicht. Erste Frage ist, warum reicht es nicht fürs Podium? Und zweite Frage ist, hat Stefan Bradl hier einen Punkt?
Ja, gereicht hat es nicht, weil 3 Fahrer schneller waren über die Renndistanz. Was es aber auch wirklich ist, ja, weil Marcel ist ein sehr gutes Rennen gefahren, sehr stark, super Rundenzeiten. Aber es sind dann eben Fahrer gekommen, die ein bisschen schneller waren. Nicht jetzt um Welten, sondern um ganz wenig. Und da hat er nicht dagegen halten können, nicht dagegen setzen können. Und das ist das, was Stefan Bradl, glaube ich, ja eben auch kritisiert, dass er hier nicht mehr versucht hat zu kämpfen, ja, und mehr dagegen gehalten hat, ja. Dann wirst du halt Vierter, ja. Und bezeichnend ist auch am Ende gewesen, wie Quartararo hier aufgekommen ist, ja, weil wenn du jetzt nimmst Bagnaia, Marquez und Schröter sind auf Kalex und da hat sich dann zwischen denen nicht so viel abgezeichnet und wie Baldassari mit dem Reifenschaden weg war, waren eigentlich die Top 3 Plätze bezogen und Marcel Schröter war einfach auf dem Weg zum Podest, ja, er hat Joan Mir hinter sich halten können, ja, das war auch gut, ja, weil das ist natürlich, der fährt nächstes Jahr MotoGP und wird als Supertalent gehandelt, also den musst du auch mal in Schach halten und das ist eine gute Sache, wenn du den besiegen kannst, aber dann ist eben Quartararo mit der Speed abgekommen, ja, und er hatte extrem viel Grip in Schräglage. Und ich glaube schon, dass die hier bei Speedup technisch was gefunden haben. Die Quattro hat da jetzt seit Barcelona auch eine neue Hinterradschwinge. Und das scheint hier im Vergleich zu Kalex jetzt, eben zu den 3 Kalex-Fahrern oder 4 Fahrern, die vorne waren, der entscheidende Unterschied im letzten Renndrittel gewesen sein. Und auch in Barcelona, wo Quattro dann auch nach der Anfangsphase den quasi Turbo gezündet hat und weggefahren ist. Also es kann schon hier eine technische Sache sein, dass das hier Speedup beim gesamten Paket, also die Hinterradschwinge macht jetzt nicht alles aus, aber im gesamten Paket hier etwas gefunden hat für die zweite Rennhälfte, wenn die Reifen abbauen. Und ja, mit dem Strich hat das Marcel dann den Podestplatz gekostet. Ja. Mhm. Aber trotzdem, wichtig ist, er war jetzt 3-mal in Folge in der ersten Startreihe, er hat jetzt hier angeklopft ans Podest wieder 2-mal, hat super Rennen gefahren. Und wenn du immer regelmäßig anklopfst ans Podest, dann wirst du es auch irgendwann einmal schaffen, ja. Und super Geschichte wäre natürlich jetzt dann am Sachsenring beim Heimrennen, ja, weil das wäre natürlich für die ganzen Fans einfach großartig, ja, wenn er es dort schaffen würde. Ja.
Ich denke auch, man muss da einfach ein bisschen Geduld haben, weil er ist jetzt in den letzten 4 Rennen 3-mal Vierter geworden, war jedes Mal super nah dran. Mugello ist er ausgeschieden, aber da war er ja auch vorne dabei. Da hätte er mit Sicherheit auch wieder mitgekämpft, um eine Top-5-Platzierung mindestens. Und wir haben es auch bei anderen Fahrern schon gesehen. Also sobald es dann das erste Mal auch funktioniert und man steht auf dem Podium und man merkt dann, hey, ich kann's, dann läuft's halt plötzlich und dann kommt halt plötzlich ein Podest nach dem anderen. Und ich glaube, was hier einfach ganz wichtig ist, wie Gerald ja auch gerade schon gesagt hat, dass er einfach gezeigt hat in den vergangenen Wochen, er kann's halt auf jeder Strecke eigentlich abrufen. Er ist immer vorne mit dabei gewesen und ja, irgendwann will man natürlich dann, dass dieser Knoten auch platzt, dass es dann auch endlich klappt mit dem Podium. Aber ich denke auch, das ist nur eine Frage der Zeit. Und ich glaube, er selbst weiß das auch. Er wird da jetzt relativ ruhig bleiben. Und das ist eigentlich auch genau das Richtige. Er muss einfach so weitermachen und irgendwann wird es dann auch funktionieren. Mhm.
Francesco Bagnaia gewinnt vor Fabio Quartararo, Alex Marquez auf Platz 3. Er vervollständigt das Podium. Vierter ist Marcel Schrötter. In der Gesamtwertung der Moto2 führt Francesco Bagnaia jetzt mit 16 Punkten Vorsprung vor Miguel Oliveira. Dahinter Alex Marquez, dann auch schon mit 18 Punkten Rückstand auf Platz 2. Lorenzo Baldassari ist auf Platz 4, Jean Mir auf Platz 5. Und Marcel Schrötter nach seinem zweiten, vierten Platz hintereinander ist jetzt auf Platz 10 in der Gesamtwertung. Und da wir den Kommentator der Moto3-Rennen natürlich hier auch haben, müssen wir natürlich auch über das Moto3-Rennen sprechen. Das hat am Ende nämlich Jorge Martin gewonnen, vor Aaron Canet und Inea Bastianini. Marco Bezzecchi, der eigentlich der Führende war in der Gesamtwertung, ist in der letzte Runde war es ausgefallen, oder Ruben? Da war viel Dramatik dabei.
Es war die letzte Runde, ja.
Es war viel Dramatik dabei in der letzten Runde in der Moto3.
Es war in der Tat viel Dramatik dabei durch diesen Sturz von Bezzecchi, der leider komplett unnötig war. Also wir haben jetzt schon in MotoGP und Moto2 relativ viel über diese Konstanz gesprochen und dass man eben manchmal die Punkte einfach mitnehmen muss. Und Bezzecchi sollte eigentlich auch wissen, dass es in dem Fall cleverer gewesen wäre, einfach diesen vierten Platz mitzunehmen. Denn er lag ja in der WM relativ komfortabel vorne. Also selbst wenn Martin das Ding gewinnen sollte, was er ja auch getan hat dann am Ende, vierter Platz wären immer noch 13 Punkte gewesen für Bezzecchi. Damit wäre er WM-Führender geblieben. So liegt er jetzt 2 Punkte hinter Martin. Ja, muss man natürlich dann auch ihm zugestehen. Er ist ja noch sehr jung. Das sind mehr oder weniger alle Fahrer in der Moto3, die sind halt teilweise noch nicht so abgeklärt, dass sie dann auch mal erkennen, wann es vielleicht sinnvoller ist, sich ein bisschen zurückzunehmen. Bestes Beispiel ist eigentlich Marc Marquez gewesen beim vergangenen Rennen in der MotoGP in Barcelona, als er ja auch gemerkt hat, okay, dieser Jorge Lorenzo, der ist heute einfach zu schnell für mich, aber ist kein Problem. Ich nehme den zweiten Platz mit 20 Punkte, reichen mir absolut, ich bin in der WM vorne. Und so fährst du es halt, wenn du diese gewisse Cleverness auch hast. Die hat leider Marco Bezzecchi gefehlt. So ist er gestürzt in der letzten Runde, hat die WM-Führung dadurch verloren. Ja, es ist sehr, sehr schade für ihn. Und am Ende Jorge Martin, der Sieger, der ja auch ein sehr ereignisreiches Wochenende hatte. Er hatte am Freitag einen heftigen Highsider, als wir alle schon das Schlimmste befürchtet haben, nämlich dass er sich da schlimmer verletzt haben könnte. Musste da mit einer Trage weggebracht werden, konnte nicht selber wieder aufstehen nach dem Crash. Glücklicherweise war nichts gebrochen. Und das zeigt dann halt auch die Coolheit, beziehungsweise die Coolness von ihm, dass er sich dann halt wieder aufs Bike zurücksetzt am Samstag, die Pole Position einfährt, ja, und dann am Sonntag auch den Rennsieg. Also von ihm wieder mal eine Vorstellung, die eines Weltmeisters würdig ist. Also ich will da noch nicht vorgreifen, denn gerade in der Moto3 ist die WM ja auch noch super spannend, aber Jorge Martin ist natürlich nach wie vor oder war vor der Saison der Top-Favorit und jetzt geht da oder jetzt hat er sich die WM-Führung auch zurückgeholt, ist also wieder da, wo er in seinen eigenen Augen auch hingehört. Aber ich denke, das wird noch eine spannende Saison werden.
Aber Jorge Martin, von dem bekommt man entweder Sieg oder Bast, oder? Also dreimal ausgefallen, viermal gewonnen und einmal, wie viel da ist er da gewonnen? Ich weiß es ja, auf jeden Fall unter ferner Liefen. Also man bekommt von ihm entweder Sieg oder gar nichts.
Genau, das ist tatsächlich der Punkt. Das eine Ergebnis, was dir jetzt gerade noch gefehlt hat, das war Argentinien, da ist er Elfter geworden.
Genau, Elfter.
Und das hatte halt auch nur damit zu tun, dass er da die falschen Reifen drauf hatte. Wenn er da das Rennen normal gefahren wäre, gut, wissen wir auch nicht, wie es ausgegangen wäre. Zur Erklärung, er war da mit Slicks unterwegs und nicht wie das andere, das restliche Feld mit Regenreifen, was eigentlich die richtige Entscheidung gewesen wäre. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, Argentinien jetzt mal ausgeklammert, gab 7 Rennen. Davon ist er dreimal gestürzt und die anderen 4 hat er gewonnen. Was tatsächlich für die Meisterschaft relativ gut ist, weil ansonsten hätten wir da ein ähnliches Bild tatsächlich wie in der MotoGP auch, nämlich dass Jorge Martin da schon relativ klar an der Spitze wäre. So hat er halt diese 3-0er geschrieben, aber das zeigt ja auch, wie stark er eigentlich ist, dass er dreimal in dieser Saison keine Punkte geholt hat, dazu noch ein völlig verkorkstes Rennen in Argentinien hatte und die WM aber jetzt nach 8 Rennen trotzdem anführt. Das spricht halt für ihn. Also er setzt halt nicht auf Konstanz, wenn man so möchte. Er setzt halt einfach drauf, Rennen zu gewinnen. Das ist eine Taktik, die kann auch funktionieren. Das ist eigentlich genau der Gegensatz zu Marco Bezzecchi. Also in der WM trennen die beiden 2 Punkte, aber die Herang oder die Art und Weise, wie sie diese Punkte eingefahren haben, die sind komplett unterschiedlich, weil Bezzecchi eigentlich der konstante Fahrer von beiden war. Und Martin wirklich der, der die Punkte durch die Siege gesammelt hat. Und das wird sicherlich dann in der zweiten Saisonhälfte auch sehr, sehr interessant werden, welche Taktik sich dann am Ende auszahlen wird.
Mhm. Gerald, nochmal Schlusswort von dir zur WM-Wertung hier in der Moto3. Jorge Martin, 2 Punkte Vorsprung vor Marco Bezzecchi. Dann Fabio Di Gianantonio, Inea Bastianini und Aaron Canet, die ersten 5 Plätze innerhalb von 24 Punkten. Da ist noch richtig Musik drin in diesem Weltmeisterschaftsrennen.
Ja, also ich stimme da schon Ruben überein, dass Jorge Martin der schnellste Fahrer ist, aber ja, wir wissen, dass nicht immer der schnellste Fahrer am Ende Weltmeister wird. Also ja, das kann noch lustig werden, vor allem wenn vielleicht dann bei den Asienrennen Australien das Wetter wieder verrückt spielt oder was auch immer. Ja, also das wird noch lustig werden, vor allem mit Bezzecchi haben wir jemanden, den vor der Saison überhaupt niemanden auf der Rechnung hatte. Und plötzlich mischt er hier mit. Also wie geht dann er auch später mit dem Druck um und so weiter? Ja, wie geht dann Martin mit dem Druck um, wo er dann weiß, okay, ich bin der schnellste Mann, aber ich habe jemanden an den Fersen kleben dann im Herbst. Ja, ein Fabio Di Gianantonio war, ich glaube, schon 10-mal Zweiter in seiner Karriere, aber hat noch nie gewonnen und ist auch nur 14 Punkte hinten. Ja, vielleicht platzt bei ihm der Knoten, er gewinnt ein Rennen und dann wird er Seriensieger und mischt hier auch noch mit. Also Bastianini hat sich zurückgemeldet, ist mit 21 Punkten auch nicht weit hinten. Also das kann noch lustig werden im weiteren Saisonverlauf. Aber insgesamt der schnellste ist doch Jorge Martin, würde ich sagen.
Ein Wort noch zu Philipp Oettl, der wieder keinen WM-Punkt gesammelt hat, wieder ja unter ferner Liefen war. 18. Platz für ihn in diesem Rennen. Was ist mit Philipp Oettl im Moment los?
Ja, also seit seinem Sieg in Jerez ist nicht mehr viel zusammengelaufen. Das war einerseits Pech, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass seine Startplätze und Qualifyings meiner Meinung nach einfach zu schlecht sind. Weil wenn du immer im Mittelfeld bist, dann steckst du in einer Kampfgruppe drinnen und der Zug vorne fährt weg, obwohl du die gleichen Rundenzeiten fahren kannst oder könntest. Und dann steckst du eben irgendwo auf Platz 15 herum, kämpfst dann mit Leuten, wirst abgedrängt, bekommst eine Zeitstrafe von 1,5-2 Sekunden, die er da in Assen bekommen hat. Das hat ihn dann zusätzlich nochmal zurückgeworfen. Meiner Meinung nach fehlt ihm vielleicht die Lockerheit im Qualifying, dass er dort eine schnelle Runde rauszaubert. Und wenn er wirklich in den ersten 3 Startreihen steht, dann kann er vorne mitfahren. Das wissen wir, das weiß jeder, ja. Und er hat den Speed. Nur wenn du eben so weit hinten startest, dann machst du das Leben einfach selber schwer. Und dann kommen noch solche Ergebnisse raus wie in den letzten 4 Rennen.
Also Philipp Oettl im Moment ist er nicht in der Lage, Punkte rauszufahren, ist im Moment in der Gesamtwertung, jetzt muss ich nochmal gerade gucken, 36 Punkte hatte er, ist im Moment auf Platz 13 in der Gesamtwertung. Jorge Martin führt vor Marco Bezzecchi. Das war das spektakuläre Wochenende von Assen. Wir haben ganz, ganz viel zu besprechen gehabt über das Rennen der MotoGP-Klasse, allerdings auch über das der Moto2 und Moto3. Gerald Dierenbeck von motorsporttotal.com und Ruben Zimmermann, motorsporttotal.com/Eurosport. Euch beiden vielen Dank für eure Mithilfe an diesem Podcast.
Vielen Dank und viel Spaß an alle Fans, die zum Sachsenring fahren dann in 2 Wochen.
Ganz genau, das ist vielleicht nochmal der Aufruf. Also jeder, der sich noch nicht sicher ist, ich glaube, das Rennen in Assen war jetzt die beste Werbung dafür. Kommt zum Sachsenring, da ist einiges geboten.
Kommt zum Sachsenring, da ist einiges geboten. Und wenn ihr nicht zum Sachsenring kommt, beziehungsweise einfach nur Interesse an einer Aufarbeitung habt, dann hört diesen Podcast in 14 Tagen wieder von meinsportradio.de in Kooperation mit motorsporttotal.com.
Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.